SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Hallo hier von mir, Janina Schreiber und der Sonne. Am vergangenen Wochenende und Anfang der Woche ging es ja so richtig rund. Vielerorts fast 30 Grad und dick Sonnenschein. Ich muss sagen, das war ja wirklich erholsam für mich nach dem eher verregneten Winter und Frühjahr. Aber ob das, was da vom Himmel kam, gereicht hat, um unsere Dürren aus den vergangenen Jahren wieder gut zu machen, darum geht's heute in unserer Globalsendung und auch, was das für unseren Wasserhaushalt der Zukunft bedeutet. Das lasse ich mir erklären in unserem Gespräch von Dr. Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Aber bei all meinen Glückshormonen, die die Sonnenstrahlen da in mir ausgelöst haben, jetzt nochmal ganz ehrlich, 30 Grad Anfang April, das ist schon sehr ungewöhnlich, passt aber ins dramatische Bild. Bislang ist 2024 überdurchschnittlich zu warm. Paul Vorreiter mit der Bilanz.
Die Rekordmessungen des europäischen Klimadienstes Copernicus setzen sich weiter fort. Der vergangene März war demnach seit Beginn der Aufzeichnungen der 10. weltweit wärmste Monat in Folge. So lag im vergangenen Monat die Durchschnittstemperatur bei gut 14,1 Grad. Das sind rund 0,7 Grad mehr als der Märzdurchschnitt von knapp 3 Jahrzehnten davor. In Europa waren die Temperaturen vor allem in Mittel- und Osteuropa über dem Durchschnitt. Weltweit wurden besonders hohe Werte im Nordosten der USA und Kanada, Grönland im Osten Russlands und Zentralamerika gemessen. Auch die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur erreichte laut Copernicus mit gut 21 Grad den bisher höchsten Wert für jeden beliebigen Monat im Datensatz. Die Vizedirektorin des Copernicus-Klimadienstes Samantha Burgess appellierte, die Treibhausgasemissionen müssten rasch gesenkt werden, um eine weitere Erwärmung zu stoppen. Der Copernicus-Klimadienst stützt sich bei seinen Berichten auf Computeranalysen und Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt.
Ja, so richtig passt diese Bilanz vielleicht nicht zu unserer Wahrnehmung hier in Deutschland nach den vielen regenreichen Monaten. Ich erinnere mich noch gut an schlammige Weihnachtsbaumbilder aus dem Norden Deutschlands, wo der viele Regen von oben auf schon gesättigte Böden unten fiel und es zum sogenannten Weihnachtshochwasser kam. Damit solche Situationen besser vorherzusehen sind, hat der Deutsche Wetterdienst jetzt ein Frühwarnsystem für die Bodenfeuchte veröffentlicht. Stefan Labs aus unserem ARD-Wetterkompetenzzentrum hat in unserer Sendung Klimazeit auf Tagesschau 24 erklärt, warum das in Zeiten der Klimakrise so wichtig ist.
Die Bodenfeuchte zeigt uns den Wasserhaushalt bis in etwa 2 Meter Tiefe an und wird eben gespeist vor allen Dingen durch alles, was von oben herunterkommt, nämlich Regen oder Schnee. Man sagt im Schnitt, 1 Liter Regenwasser pro Quadratmeter sickert etwa 1 Zentimeter tief in den Boden ein, steht und fällt aber mit dem Pflanzenwuchs und mit der jeweiligen Bodenbeschaffenheit. Nun, diesen Parameter Bodenfeuchte haben wir uns in den vergangenen Jahren immer häufiger anschauen müssen, denn wir erinnern uns, 2018 bis 20, aber auch 22 waren durch außergewöhnliche Trockenheit geprägt und dementsprechend hat sich dieser Parameter als Maß für vorherrschende Dürre etabliert. Da durch den Klimawandel die Wetterextreme zunehmen, hat der Deutsche Wetterdienst Vorhersagen für die Bodenfeuchte auf seine Webseite integriert, weil eben diese für den Katastrophenschutz essentiell ist, damit sich auch Landwirte und auch die Forstwirtschaft zukünftig besser vorbereiten können. Der Parameter an sich reagiert sehr, sehr langsam und träge. Langsamer eben als Niederschläge, die von oben herunterkommen. Gerade deswegen ist eben die Vorhersage auch für einen längeren Zeitraum möglich.
Bessere Vorbereitung also ist das A und O. Was aber erwartet uns in der Zukunft in Sachen Wasserhaushalt in Deutschland? Und wie entspannt ist die Situation jetzt nach dem regenreichen Winter? Das habe ich mir vor unserer Sendung von Dr. Andreas Marx erklären lassen, der den Deutschen Dürremonitor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung leitet.
Global, das Gespräch.
Herr Marx, es hat ja jetzt so viel geregnet in den vergangenen Wochen und Tagen. Auch der Winter war sehr nass. Ist die Dürre in Deutschland also Geschichte? Was verrät da Ihr Blick auf den Dürremonitor?
Die Dürresituation hat sich über den Winter doch deutlich entspannt. Da sieht man, dass eben vor allem bis in die tiefen Bodenschichten die Böden sehr nass geworden sind. Und aktuell ist noch so, dass dadurch, dass es jetzt relativ warm war und es nicht überall viel geregnet hat in den letzten 3 Wochen, also gerade Südosten Deutschlands, da ist der Oberboden jetzt wieder ein bisschen trockener geworden. Das ist aber überhaupt nicht dramatisch.
Wie ist denn Dürre überhaupt definiert?
Dürre heißt eigentlich, dass es gerade im Moment wesentlich trockener ist als im Normalzustand. Und da im Frühjahr die Böden aus dem Winter noch ziemlich nass sind, kann man eben auch eine Dürresituation haben, wenn eigentlich noch ziemlich viel Wasser im Boden ist. Erst in den Sommer rein, wenn im Sommer Dürre ist, dann sind die Böden wirklich richtig trocken.
Das heißt, beim Blick auf den Dürremonitor sehen wir dann auch wirklich, der wird weiß, gelb, orange und rot, ne?
Genau, es gibt im Moment diesen Farbenmix, aber da Dürre so definiert ist, dass es so trocken ist wie alle 5 Jahre, bedeutet das eben, dass man doch in vielen Situationen bunte Farben im Dürremonitor sieht, weil es relativ normal ist, dass irgendwo in Deutschland ein Fleck ist, in dem es in den letzten Wochen sehr trocken war.
Und der ist aber dann noch nicht beunruhigend.
Nee, zu Schäden führt die Dürre eben, wenn sie über lange Zeit anhält oder wenn sie zum Beispiel beim Pflanzenwachstum dann in Phasen reinfällt, in denen Pflanzen viel Wasser brauchen. Also Blütezeit, aktuell oft bei Obstbäumen ist das so, da braucht die Pflanze viel Wasser. Wenn jetzt die Böden sehr trocken wären, dann könnten dadurch zum Beispiel auf den Ernteertrag schon Schäden passieren.
Was sagen denn die Klimaprognosen? Also werden wir künftig mehr Dürren erleben in Deutschland?
Ja, bei den Klimasimulationen ist das so, dass insgesamt Deutschland nicht wesentlich trockener wird, wenn man den Jahresniederschlag anschaut. Das heißt, der Wasserhaushalt insgesamt verändert sich gar nicht so stark. Aber es gibt innerjährlich eben eine Umverteilung im Winter. Die Winter, die bei uns schon ziemlich nass sind, die werden noch nasser. Die Sommer verändern sich nicht so stark. Richtung Südwesten Deutschlands ist eher so, dass dann die Sommer trockener werden. Wenn jetzt insgesamt es weniger regnet im Sommer und gleichzeitig aber sehr heiß ist, das heißt auch noch mehr Wasser verdunstet, dann führt das eben dazu, dass Dürresituationen sich stärker ausprägen können. Und das tun sie dann vor allem im Spätsommer Richtung Herbst. Da ist so eine Zeit, muss man davon ausgehen, dass da zukünftig häufiger Dürren stattfinden.
Jetzt ist ja in vielen Bereichen von Deutschland das Grundwasser auch für unsere Trinkwasserversorgung relevant. Welche Auswirkungen haben denn diese Situation der längeren Dürrephasen, die Sie gerade beschrieben haben, oder diese Verschiebung der Niederschläge, welche Auswirkungen haben die auf unser Grundwasser?
Die Auswirkungen sind in den letzten Jahren relativ groß gewesen, da wir in einigen Gebieten 5,5, 6 Jahre hatten, die dauerhaft zu trocken waren. In so einer Situation sinkt der Grundwasserstand über viele Jahre. Jetzt hat sich aber eben auch gezeigt, dass wenn man 1,5 Jahr hat, das danach sehr nass ist, die Grundwasserstände sich wieder bis in den Normalbereich bewegen. Die Dürresituation, also gerade wenn man Dürren hat, die weniger als ein Jahr dauern, die führen nicht dazu, dass die Grundwasserstände sich wahnsinnig verändern. Das heißt, langfristig ist auch nicht damit zu rechnen, dass in Deutschland die Grundwasserstände sich irgendwo anders niedriger einpegeln als das, was wir heute haben. Was sich aber ändert, ist, dass innerhalb des Jahres eigentlich damit gerechnet werden muss, dass die quasi im Winter die Grundwasserstände auf den Normalstand zurückgehen, aber im Sommer die Grundwasserstände dann regelmäßig tiefer fallen können, als sie das jetzt in der Vergangenheit getan haben.
Sprich, unterm Strich bleibt auf jeden Fall übrig, dass sich die Niederschlagsmuster verschieben könnten oder dass wir zumindest Phasen haben, die längere Zeit Trockenheit mit sich bringen.
Genau, und das ist eigentlich die Herausforderung, die ich sehe. Im Winter mehr, im Sommer gleichbleibend, also gleichbleibender Niederschlag würde ja selbst dann bedeuten, bei höheren Temperaturen mehr Wasserverbrauch, mehr Verdunstung. Dass wir innerjährlich Wasser so managen müssen, dass wir das Wasser, was wir im Winter zu viel haben, dass wir das im Sommer nutzen können. Und das kann man natürlich mehr technisch angehen. Das wird dann noch gerne gemacht, dass man in Talsperren Wasser speichert oder dass man Grundwasser anreichert, also künstlich aus Flüssen Wasser rauspumpt und das dann ins Grundwasser versickert, sodass man das Wasser dann eben in den Sommermonaten nutzen kann. Was man aber nicht vergessen darf, ist, man kann natürlich auch den Landschaftswasserhaushalt managen. Ja, also indem man zum Beispiel auch Waldumbau betreibt, von reinen Nadelwaldkulturen, unter denen es kaum Grundwasserneubildung gibt, hin zu einem Mischwald, wo das Wasser besser in der Landschaft gehalten werden kann und wo das Grundwasser eben jedes Jahr neu befüllt wird. Und so eine Kombination aus technischen Maßnahmen und aus Management der Oberfläche, also des Landschaftswasserhaushalts, ist sicherlich die geschickteste Variante.
Sagt Dr. Andreas Marx, Leiter des Deutschen Dürremonitors am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Marx.
Ich danke Ihnen.
Ja, Wassermanagement, damit unsere Trinkwasserversorgung auch in der Zukunft sicher bleibt. Um die Zukunft ging es in der vergangenen Woche am Dienstag auch in Straßburg. Dort hat der Europäische Gerichtshof mehrere Fälle gemeinsam verhandelt, in denen die Frage gestellt wird, ob Klimaschutz ein Menschenrecht ist. Auf der Anklagebank unter anderem auch die Schweiz. Auf der gegenüberliegenden Seite der Klagebank, in diesem Fall mehr als 2000 Seniorinnen aus der Schweiz, die ihr Heimatland für zu wenig Klimaschutz verklagt hatten. Mit im Gerichtssaal, als die Entscheidung dann fiel, war unser Reporter aus der ARD-Rechtsredaktion Max Bauer.
Mit dem Urteil ist klar, Klimaschutz ist eine Menschenrechtsfrage und kann vor Gericht eingeklagt werden. Es sind drei Klagen, die heute in Straßburg entschieden wurden. Eine ist vom Verein der Schweizer Klimaseniorinnen. 2000 Schweizerinnen, die darauf hinweisen, dass der Klimawandel besonders ältere Frauen belaste. Daneben hatten Jugendliche und junge Erwachsene aus Portugal und ein Oberbürgermeister einer französischen Gemeinde am Atlantik geklagt. Sie alle argumentieren ähnlich. Ihre Rechte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention werden verletzt, wenn die Staaten nicht mehr gegen den Klimawandel tun. Bei Waldbränden und Überschwemmungen seien allein in ihren Heimatländern schon viele hundert Menschen ums Leben gekommen. Das Spektakuläre an der Klage der Portugiesen: Sie hatten 32 Staaten in Europa verklagt, direkt in Straßburg, ohne vorher in ihrem eigenen Land den Rechtsweg zu beschreiten, wie das sonst üblich ist. Die Klage der Portugiesen hatte heute in Straßburg keinen Erfolg. Der Gerichtshof sagt, dass die Jugendlichen nicht beliebig viele Staaten verklagen können, die über ihr Leben in Portugal keine Herrschaftsgewalt hätten. Das wäre eine zu weitgehende Haftung von Staaten für die Folgen des Klimawandels in anderen Ländern. Und in Portugal selbst hätten die Jugendlichen sich erst an die Gerichte wenden müssen. Als großer Erfolg muss hingegen die Klage der Schweizer Klimaseniorinnen gegen die aus ihrer Sicht mangelhafte Schweizer Klimapolitik betrachtet werden.
Das ist der beste Tag. Das wird Geschichte schreiben.
Das sagte die Klimaseniorin Ruth Sachser. Und in der Tat hat Straßburg sehr weitgehend geurteilt. Es gibt, so das Gericht, ein Recht aus der Menschenrechtskonvention, dass Vereine im Namen von vom Klimawandel Betroffenen einen besseren Klimaschutz einklagen können. Ein Erfolg sei das, meint Juraprofessor Gerd Winter. Er hatte in dem Verfahren verschiedene Umweltverbände als Verfahrensbeteiligte vertreten.
Bisher konnten nur einzelne Personen klagen und das Gericht hat akzeptiert, Klimaschutz ist doch was anderes, Klimawandel betrifft sehr viele und da sollte man die Interessen bündeln können, aber nur in der Form von Verbänden.
Vereine, die im Namen des Klimaschutzes klagen, müssten aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen, Juraprofessor Gerd Winter.
Das sind drei Voraussetzungen. Das erste ist, das Ziel des Verbandes muss der Umweltschutz oder Klimaschutz sein. Das zweite ist, der Verband muss schon seit einiger Zeit bestehen. Und das dritte ist, er muss so aufgebaut sein, dass er seine Mitglieder auch wirklich repräsentieren kann.
Der Straßburger Gerichtshof betont, Klimawandel ist eine gemeinsame Sorge der Menschheit. Dafür sei die Politik verantwortlich, aber komplementär auch Gerichte in den einzelnen Staaten und der Menschenrechtsgerichtshof. Die Staaten seien für die negativen Folgen des Klimawandels für Leben, Gesundheit und Lebensqualität verantwortlich und wegen der kausalen Beziehungen zwischen staatlichem Handeln oder Unterlassen und den Klimafolgen müssten Einzelne oder Vereine besseren Klimaschutz als ein Menschenrecht einklagen können.
Die entscheidende Frage jetzt ist ja eigentlich, was bedeutet das, dieses Urteil? Wir bleiben dafür beim Fall der Klimaseniorin aus der Schweiz, wo unsere Korrespondentin Katrin Hondl die Reaktion auf das Urteil eingefangen hat.
Ein historisches Urteil hieß es beim Schweizer Sender RTS nach dem Erfolg der Klimaseniorinnen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte EGMR. In der Politik und bei den Schweizer Behörden sind die Reaktionen allerdings durchwachsen. Die Sprecherin des Bundesamtes für Justiz, Ingrid Rieser, sagte im Sender SRF:
Das Urteil ist sehr umfangreich. Wir müssen dieses jetzt im Detail analysieren. Aber es ist richtig, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Schweiz aufgefordert, ihre Maßnahmen im Klimaschutz zu verschärfen.
Der zuständige Umweltminister Albert Rösti, SVP, meinte dagegen, die Schweiz sei in Sachen Klimaschutz bereits gut unterwegs. Auch Bundespräsidentin Viola Amherd von der Mittepartei zeigte sich überrascht von dem Urteil. Bei einer Pressekonferenz in Wien sagte sie:
Mich interessiert die Begründung. Für die Schweiz ist die Nachhaltigkeit sehr wichtig, für die Schweiz ist die Biodiversität sehr wichtig, für die Schweiz ist Netto-Null-Ziel sehr wichtig.
Ganz anders die Reaktion der grünliberalen Partei. Das Urteil sei keine Überraschung. Wir wissen, dass wir nicht genug für das Klima machen, so Parteipräsident Grossen. Dabei müsse gerade die Schweiz in Klimafragen ein Vorbild sein und ihre Hausaufgaben machen. Ähnlich sehen es Sozialdemokraten und Grüne. Von einer Ohrfeige für die Schweizer Regierung sprach die Co-Chefin der SP Schweiz, Mattea Meyer. Und Grünen-Präsidentin Lisa Masson sagte in Bern:
Die Bedeutung dieses Urteils ist so groß wie die Bedeutung des Pariser Klimaabkommens. Diese Seniorinnen haben die Geschichte geschrieben. Es ist das erste Mal, dass ein Staat wegen Nichtstun verurteilt wurde.
Die Grünen fordern nun Konsequenzen und konkretes Handeln beim Klimaschutz, insbesondere in drei Bereichen.
Es ist die Landwirtschaft, es ist der Finanzsektor und es ist der Luftverkehr, die bis jetzt nirgendwo wirklich eine klare Zielerreichung anstreben. Das sind drei wichtige Sektoren, die wir anpacken müssen.
So Grünen-Fraktionschefin Aline Trede. Die rechtspopulistische SVP wiederum nannte das Straßburger Urteil inakzeptabel und sprach von, Zitat, Ideologie und Realitätsverweigerung in den europäischen Gerichtspalästen. Verbunden mit der Forderung, die Schweiz müsse nun aus dem Europarat austreten. Nicht ganz so heftige, aber ebenfalls empörte Reaktionen gab es aus der FDP. Das Gericht verstehe die Schweizer Demokratie nicht, sagte ein Parlamentarier und verwies auf das CO2-Gesetz, das 2021 bei einer Volksabstimmung abgelehnt und nun revidiert wurde. Ähnlich sagte es ein Politiker der Mittepartei, Zitat, im Schweizer System können keine Richter Entscheide von Volksabstimmungen umstoßen.
Klar ist, der Europäische Gerichtshof hat mit dem Urteil einen Präzedenzfall geschaffen. Doch warum braucht es erst sowas? Also bringen Klimaklagen wirklich was für den Klimaschutz? Fragt meine Kollegin Alice Thielson aus der ARD-Klimaredaktion.
Historische Entscheidungen, wegweisendes Urteil, braucht es immer erstmal solche Superlative, bis sich was bewegt? Eine Flutkatastrophe im Ahrtal, verheerende Waldbrände in Südeuropa, steigende Zahlen an Hitzetoten. Wir wissen doch eigentlich längst, was ohne die nötigen Klimaschutzmaßnahmen auf dem Spiel steht. Das haben uns die Fridays-Omas, Scientists for Future längst gepredigt. Es reicht nicht, was an Klimazielen so vereinbart wird. Das haben auch die Klimakleber versucht klarzumachen. Es dauert alles zu lange. Es muss jetzt was getan werden. In dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sind sie irgendwie alle wieder beisammen. Wenn der Schutz unserer Lebensgrundlage, unseres Klimas ein Menschenrecht ist, dann ist das ein Urteil nicht nur für die Schweizer Klimaseniorinnen. Da können sich Aktivisten, Protestierer und Umweltschützer, Eltern, Omas und Forschende gleichermaßen angesprochen fühlen. Ein Staat, der zu wenig in Sachen Klimaschutz unternimmt, verletzt die Menschenrechte seiner Bürgerinnen und Bürger. Auch wenn das Urteil primär in der Schweiz spielt, der Tenor wird international gehört. Dafür sind die dicken Schlagzeilen historisch bahnbrechend sicher gut. Allerdings, die Schweizer Klimaseniorinnen haben 2016 mit ihren Klagen in der Schweiz begonnen. Allein das Verfahren vor dem Menschenrechtsgerichtshof hat schon 4 Jahre gedauert, also alles in allem 8 Jahre, nur in Anführungsstrichen, um Recht zu bekommen. Es fühlt sich zwar schön an, so ein Urteil, es verbindet, es macht öffentlich, aber am Ende sind Klimaklagen auch kein passendes Mittel im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Sie brauchen, wie die Politik, viel zu lange.
So, und jetzt werfe ich mir pünktlich zum Wochenende noch einen Schnitzel in die Pfanne. Und zwar eins aus Tofu. Denn Rind, Schwein oder anderes Fleisch, das steht schon länger nicht mehr auf meinem Speiseplan. Und das geht immer mehr Menschen in Deutschland so, wie mein Kollege Tobi Koch erklärt.
51,6 Kilogramm Fleisch. So viel hat jede und jeder von uns im letzten Jahr im Schnitt gegessen. Das sind 430 Gramm weniger als noch 2022. Den größten Rückgang verzeichnen Rind- und Kalbfleisch. Außerdem wurde auch weniger Schweinefleisch verzehrt. Lediglich bei Geflügel lässt sich ein Plus verzeichnen. Für den sinkenden Fleischkonsum sieht das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft mehrere Gründe. Unter anderem ein gewachsenes Bewusstsein in der Bevölkerung über die Auswirkungen eines hohen Fleischverzehrs auf die eigene Gesundheit, die Umwelt und das Klima. Angesichts dieser Zahlen fordert der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, dass sich Landwirtschaft, Handel und Politik gemeinsam an dieser Realität orientieren sollten, um die Tierhaltung in Deutschland zukunftsfest weiterzuentwickeln. Weniger Tiere, besser halten. Darum gehe es, so Özdemir.
Das zeigt also, wir haben als Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich einen Hebel, wenn wir eben alle gemeinsam dran drücken. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass weltweit der Trend in die gegensätzliche Richtung geht. Denn da ist ein durchschnittlicher Weltbürger, nennen wir es mal, rund 1 Kilo mehr Fleisch als im Jahr davor. Der kommt dann aber mit gut 43 Kilo immer noch auf fast 10 Kilo weniger als wir Deutschen im Jahr. Also auch wenn der Trend hierzulande zu weniger Fleisch geht, stehen wir doch in der ersten Reihe noch, wenn es darum geht, wie viel Fleisch pro Kopf weltweit gegessen wird. Und das ist doch das perfekte Argument, die Menschen zu treffen, die dieses Fleisch für uns herstellen. Die SWR-Doku Wir und das Tier tut genau das. Und Norbert Kunze gibt uns einen ersten Einblick.
Ja, das war halt ein Novemberwochenende und ich habe dann Brot zum Schlacht ausgebracht und geschossen.
Elisabeth ist Schlachterin. Ihre Werkzeuge sind Messer, Bolzen, Beile. Ihr Alltag besteht aus Blut. Was macht das mit ihr?
Das Tierwohl ist mir nicht egal. Bis zu einem bestimmten Punkt, wo wir Fleisch produzieren. Wenn ich das Ganze absolut bis zu Ende denken würde, dann dürfte ich dem Tier wirklich kein Haar krümmen. Ich tue es aber.
Auch Jürgen tut es und Matthias, Amelie, Ian und Carsten, Fleischer aus Überzeugung.
Dann haben wir hier noch eine Aale Leberwurst, eine Aale Blutwurst, das ist auch sehr interessant. Und hier haben wir noch eine geräucherte Jachtwurst, Bacon. Dann lasst euch mal schmecken.
Bei diesem Film müssen Sie den Tatsachen in die Augen schauen, egal ob beim Schwein oder Rind. Wer Fleisch essen will, akzeptiert das Töten. David, der einen Massenbetrieb leitet, ist mit der scheinbaren Widersprüchlichkeit im Reinen.
Ich liebe Tiere. Ich liebe Bullen, ich liebe Pferde, ich liebe Kühe und ich liebe auch Schweine. Also ich finde Schweine hochintelligent, ich finde das interessante Tiere. Ja, aber ich habe auch damit kein Problem. Trotzdem mein Nahrungsmittel zum Teil auch von diesen Tieren zu gewinnen, habe ich nicht.
Einer seiner Mitarbeiter ist Ionel, zuständig für den gezielten Schuss.
Die Kuh kommt den Gang hoch, dann öffne ich das Gatter. Ich rede ihr gut zu, damit sie reinläuft. Wenn sie nicht will, helfe ich. Man kann sie am Rücken streicheln und mit ihr spielen. Oder sie leckt deine Hand ab. Das beruhigt sie, bevor sie dann erschossen wird.
Es gibt sie, die Verbindung zwischen Tod und Mettwurst und die Verbindung zwischen uns und dem Tier. Das zeigt dieser Film von Regisseur David Späth, der sich scheibchenweise dem Moment des Todes nähert. Stille Beobachtung und sachliche Schilderung in nüchterner Umgebung. Ein wahres Schlachthausmelodram.
Und ich glaube auch, dass wir uns halt aufgrund unseres Schlachtalltags auch mit unserer eigenen Vergänglichkeit vielleicht eher auseinandersetzen. Ich weiß ziemlich genau, wie wir alle innen aussehen. Ich weiß, wo eure Filets sitzen. Ich weiß, wie eure Herzkranzgefäße aussehen, weil ich da halt relativ krass reingeschaut habe.
Die Interviewpassagen mit den Schlachtern sind die Filetstücke dieser Dokumentation. Formal streng, erzählerisch fesselnd. Auch wenn es mitunter grob, aber nie plump zugeht. Im Vordergrund steht die Beobachtung, was genau in einem Schlachthaus geschieht, mit Tier und Mensch.
Natürlich muss man sehr stark sein und darf nicht zu sehr mitfühlen. Obwohl man ja auch Mitleid hat. Manchmal schließe ich immer noch die Augen, wenn ich ein Tier erschieße. So ist eben der Job, den wir machen.
Kann man ein Tier lieben und es zugleich essen? Offensichtlich ja. Die Beziehung zwischen Mensch und Tier muss nicht zwingend von Skrupellosigkeit und Gleichmut geprägt sein. Wir und das Tier zeigt das Schlachten so, wie es ist. Als ein Handwerk, das zur Ernährung beiträgt.
Dann haben wir das Blut zu Pancakes verarbeitet am gleichen Morgen. Und sie waren alle auch glücklich, dass sie ein Stück vom Brutus hatten.
Wir und das Tier, ein super sensibler Film und noch in den kommenden Wochen in der ARD-Mediathek verfügbar. Schauen Sie doch gerne mal rein. Ich finde jedenfalls, das lohnt sich. In der ARD-Audiothek gibt es übrigens diese sowie alle Folgen von Global, das Umweltmagazin. Was hiermit für diesmal jedenfalls zu Ende ist. Ich bin Janina Schreiber und freue mich, dass Sie dabei waren. Kommen Sie gut durchs Wochenende. Ciao.